Grüß Gott allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marian Kuhl. Freundschaft mit Jesus, das ist das Thema unserer Sendung, heute der zweite Teil. Es geht heute um das Vertrauen als ein wichtiges Fundament der Freundschaft. Carlo Caretto von der Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder Jesu schreibt, von allen Geschenken, die du jemandem geben könntest, ist das Vertrauen das Größte. Auf Gott oder den Menschen vertrauen bedeutet Frieden, Freude, Heiterkeit, Sicherheit, Stärke. Nicht vertrauen bedeutet Einsamkeit, Traurigkeit, Angst. Wie sieht es mit unserem Vertrauen gegenüber Gott aus, mit unserer Freundschaft ihm gegenüber? Damit beschäftigen wir uns heute. Und zu Gast ist dazu bei uns Kaplan Dr. Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel aus Altötting, der zum Thema Freundschaft mit Jesus seine Doktorarbeit geschrieben hat. Grüß Gott, Herr Kaplan Dr. Schmidt.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörer.
Heute ist der zweite Teil dieser Reihe. Für alle, die den ersten Teil verpasst haben, um was ging es denn da?
Ja, im ersten Teil habe ich versucht, ein wenig eine allgemeine Einführung zu geben. Wie können wir das überhaupt verstehen, eine Freundschaft mit Gott zu leben? Eine Freundschaft auch speziell mit Jesus. Freundschaft ist ja zunächst mal etwas, was wir einfach als zwischenmenschliche Beziehung leben und erleben. Und die Frage ist, wie wir sie dann konkret auch und ob wir sie und wie wir sie konkret mit Gott und mit Jesus, dem Mensch gewordenen Gott, leben können. Und ich möchte jetzt für diese Senderei so vorgehen, dass ich einfach Wesenselemente der Freundschaft hernehme und genauer anschaue. Zunächst, was sie auch rein menschlich bedeuten und dann auch, wie wir sie in der Beziehung mit Jesus leben können. Der letzte Vortrag hat dann als erstes dieser wesentlichen Elemente von Freundschaft zunächst die freundschaftliche gegenseitige Liebe betrachtet. Und jetzt in dieser zweiten Folge der Reihe würde ich gerne über das freundschaftliche Vertrauen sprechen.
Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag.
Ja, das Vertrauen ist generell ein ganz wesentliches Element in unserer Beziehung zu Gott. Wir bringen es vielleicht nicht immer direkt in unmittelbare Beziehung mit dem Freundschaftsbegriff. Und trotzdem sind beide Begriffe eng miteinander verbunden. Ich möchte eben zunächst wieder damit beginnen, dass ich einfach ein wenig nachdenke mit Ihnen, was heißt eigentlich Freundschaft, menschliche Freundschaft? Was sind wesentliche Elemente? Und was bedeutet konkret auch dieses Element des Vertrauens? Und dann können wir besser verstehen, auch warum auch das Vertrauen zu Gott, das wir in ihn setzen und das er in uns setzt, warum das auch ein wesentliches Element unserer Freundschaft mit ihm ist. In der Tat, wenn wir schauen, was die alten Philosophen schreiben zum Thema Freundschaft, da ist das Thema Vertrauen von Anfang an gegenwärtig. Aristoteles ist der Philosoph, der als erstes das schon vorhandene Material, das er vorfindet, zum Thema Freundschaft, sei es aus von früheren Philosophen, sei es auch aus der Poesie. Er sammelt dieses Material und versucht es als Erster ein wenig zu systematisieren und zu ordnen. Und er verwendet immer wieder auch Überlegungen auf dieses Vertrauen unter den Freunden. Für ihn ist das ein wesentliches, ein konstituierendes Merkmal jeder menschlichen Freundschaft. Er schreibt ganz wörtlich: Ohne Vertrauen gibt es keine beständige Freundschaft. Ich denke, das ist ja auch ein Wesensmerkmal von Freundschaft, das wir auch sofort aus unserem Erfahrungsbegriff her bestätigen können. Wenn wir denken an Freunde, die wir haben, ja, was macht unsere Freunde zu den Freunden, die sie sind? Natürlich haben wir zu ihnen Vertrauen und gerade deswegen, weil wir Vertrauen haben, können wir ihnen Dinge anvertrauen, das steckt ja auch schon im Wort anvertrauen, die wir andere nicht so einfach anvertrauen würden. Das heißt tatsächlich, dass man, was weiß ich, einem Freund etwas anvertraut, im Sinn von etwas ausleiht oder etwas benutzen lässt, was einem selbst gehört, oder ihn auf etwas aufpassen lässt, meinetwegen er hütet die Wohnung, während ich im Urlaub bin, oder eben auch im übertragenen Sinn, dass ich ihm etwas anvertraue, dass ich ihm etwas von mir mitteile, was ich eben niemand anderem mitteilen würde. Ich vertraue es ihm an, weil ich vertraue, dass er es gut bewahrt, dass er es nicht anderen weitererzählt. Ja, also ich denke, da sind wir auch mit den Philosophen der Antike leicht zusammen, dass wir sagen, das stimmt. Ohne Vertrauen gibt es keine beständige Freundschaft. Wir werden, denke ich, mit den antiken Philosophen auch darin übereinstimmen, wenn sie sagen, Vertrauen stellt immer ein gewisses Risiko dar. Auch darüber haben die antiken Philosophen nachgedacht. Ja, es ist so, und wer vertraut, er liefert sich in gewisser Weise aus. Er macht sich angreifbar. Er macht sich verwundbar. Denn natürlich, auch das haben wir vermutlich alle schon auch schmerzhaft erfahren, Vertrauen kann auch missbraucht werden. Vertrauen kann auch ausgenutzt werden. Die Frage ist also, wann können wir wissen, dass wir wirklich Vertrauen schenken können? Die antiken Philosophen raten durchaus und eben gerade aus diesem Grund, nicht einfach gleich jedem sich anzuvertrauen oder sich sogar ganz anzuvertrauen, sondern sie sagen, es ist eine Art von Erprobung notwendig, bevor man jemanden zu seinem Freund macht, bevor man sich jemandem anvertraut. Noch einmal Aristoteles, er schreibt, das Vertrauen kommt nicht ohne Zeit zustande, denn man muss den Freund erproben können. Also zunächst muss ich prüfen, ist dieser Mensch ein vertrauenswürdiger Mensch? Wird er mit dem, was ich ihm anvertraue, gut umgehen? Auch ein anderer Philosoph, diesmal ein römischer Philosoph, Seneca, er schreibt, lange denke nach, ob du jemanden zu deinem Freund machen sollst. Wenn du zu einem positiven Ergebnis gekommen bist, erschließ ihm ganz dein Herz. So mutig sprich mit ihm wie mit dir selbst. Also man hört hier schon durch im antiken Freundschaftsbegriff, das war ein ganz hohes Ideal. Sie hatten einen hohen Begriff von Freundschaft. Freundschaft heißt tatsächlich, dem anderen ganz das eigene Herz erschließen, so mutig mit ihm zu sprechen wie mit sich selbst. Ja, also keine Geheimnisse zu haben oder vielmehr so ausgedrückt, alle Geheimnisse teilen können, anvertrauen können. Aber eben erst dann, wenn man den anderen erprobt hat, wenn man ja, zu einer Gewissheit gekommen ist, eine Sicherheit gibt es sicherlich nicht, aber zumindest zu einer Gewissheit gekommen ist, ja, der andere ist vertrauenswürdig. Es gibt in der Antike eine ganze Reihe von Sprichwörtern. Zum Beispiel wurde der Freund auch bezeichnet als ein zweites Ich. In diesem Wort vom Freund als zweitem Ich, da steckt natürlich drin, dass zwischen Freunden eine gewisse Gleichheit oder zumindest Ähnlichkeit herrscht. Der andere ist so ähnlich wie ich. Auf dieses Merkmal werden wir in einem anderen Vortrag zu sprechen kommen. Aber in diesem Wort vom zweiten Ich steckt eben auch das drin, was Seneca gerade gesagt hat. Ich kann mit ihm sprechen wie mit mir selbst. Das also macht Freundschaft zur Freundschaft, dass sie einander vertrauen können, dass sie in diesem Vertrauen auch einander alles anvertrauen können, selbst die innersten Geheimnisse. Und gerade darin sieht Cicero auch die große Freude der Freundschaft. Und ich denke, da könnten wir ihm auch sofort zustimmen, wenn er schreibt, was gibt es Schöneres, als einen Menschen zu haben, mit dem du alles so reden traust, wie mit deinem eigenen Ich. Ja, wie wunderbar ist es eben, einen Menschen zu haben, wo man wirklich weiß, man kann ihm ganz vertrauen, man kann ihm alles erzählen. Warum rede ich so ausführlich über das, was die alten griechischen Philosophen zu diesem Thema überlegt und gedacht haben? Es war damals nicht so, dass Philosophie nur in irgendwelchen Gelehrtenstübchen betrieben wurde oder in dicken Büchern veröffentlicht wurde, die dann später niemand gelesen hat, sondern diese Philosophie, und das gilt jetzt gerade für die Freundschaftsphilosophie, das war etwas, was zutiefst hineingewirkt hat, auch in das Denken und in die, ja, in die allgemeine hellenistische Kultur. Und gerade auch das Freundschaftsthema ist angefangen von Aristoteles, immer wieder von anderen Philosophen aufgegriffen worden. Und es gab auch sehr ja, populäre Schriften, die sehr verbreitet waren. Und so gehörte dieser Freundschaftsbegriff eigentlich zum allgemeinen Kulturgut durch das ja, durch den hellenistischen Kulturraum ist dieses Gedankengut auch in das jüdische Denken hineingekommen. Und es war etwas, was also in der Antike auch eben über die Kulturgrenzen hinaus dann wirklich verbreitet war. Das heißt, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann können wir davon ausgehen, dass natürlich die Evangelisten, die es geschrieben haben, aber auch Jesus selbst innerlich vertraut waren mit dieser Art von Freundschaftsbegriff. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass jetzt Jesus Aristoteles gelesen hat, aber wie gesagt, es war etwas, was einfach im Denken der Antike gegenwärtig war. Es gab natürlich zwischen den unterschiedlichen Philosophenschulen und auch in den unterschiedlichen Kulturräumen wie dem gerade im alttestamentlichen jüdischen Denken und jetzt im rein hellenistischen Denken, da gab es natürlich den einen oder anderen Unterschied. Aber gerade was den Freundschaftsbegriff angeht, kann man sehen, da gibt es einen großen Konsens. Da hat man die Dinge oft wirklich gemeinsam verstanden. Und wenn man nun eben hineinsieht in das Neue Testament und in die Stellen, wo Jesus von der Freundschaft spricht, da kann man das dann direkt nachvollziehen. Nehmen wir zum Beispiel Johannes 15,15. Das ist die klassische Stelle, wo Jesus uns Freunde nennt. Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Also wir sehen in diesem selben Vers, wo Jesus seine Jünger uns alle Freunde nennt, da nennt er als Begründung genau dieses Element, über das wir gerade nachgedacht haben. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Es ist die Kommunikation, ein Anvertrauen, ein sich mitteilen, das ermöglicht ist von einem Vertrauen. Das Vertrauen, so haben wir gesehen, ist ja gerade die Grundlage, die Bedingung der Möglichkeit, dass ich mich überhaupt dem anderen anvertraue, dass ich mich ihm mitteile. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Was ist das tiefste Geheimnis des Herzens Jesu? Natürlich seine Beziehung zum Vater. Und gerade dieses, sein tiefstes Geheimnis, will er nicht für sich behalten, sondern wollte er uns mitteilen. Also wir sehen, Jesus benutzt diesen Freundschaftsbegriff und er benutzt ihn in ganzer Tiefe. Er nennt uns Freunde, weil wir eben nicht mehr nur Knechte sind. Ja, das Wesen des Knechtes ist eben, dass er nur Befehle erhält von seinem Vorgesetzten, von seinem Herrn, aber nicht weiß, was sein Herr wirklich tut. Und Jesus, er teilt uns mit, was er von seinem Vater gehört hat. Es ist eine Beziehung der Freundschaft, weil es eine Beziehung der Offenheit ist. In der Antike hat man das tatsächlich auch so verstanden. Johannes Chrysostomus beispielsweise, wenn er das Johannesevangelium kommentiert, er schreibt, oh, welch große Freundschaft! Seine Geheimnisse teilt er uns mit. Das Geheimnis seines Willens, sagt der Apostel, und dies will nichts anderes besagen, als er offenbarte uns sein innerstes Herz. Alle Worte Jesus sind also Worte, die aus seinem Herzen kommen, die uns das Geheimnis des Vaters offenbaren. Und damit ist diese Rede Jesu zu uns schon ein Akt der Freundschaft. Papst Benedikt XVI. Hat, kurz bevor er Papst geworden ist, in einer seiner letzten Homilien, nämlich der Missa pro Eligendo Papa, also gerade die letzte Messe, die gefeiert wurde für die Papstwahl. In dieser Heiligen Messe hat er genau auch diesen Vers Johannes 15, 14 bis 15 über die Freundschaft ausgelegt. Und er schreibt Folgendes: Der Herr schenkt uns seine Freundschaft. Der Herr definiert Freundschaft folgendermaßen: Es gibt keine Geheimnisse unter Freunden. Christus sagt uns alles, was er vom Vater hört. Er schenkt uns sein volles Vertrauen und mit seinem Vertrauen auch seine Erkenntnis. Er offenbart uns sein Gesicht, sein Herz. Er zeigt uns seine Zärtlichkeit uns gegenüber, seine leidenschaftliche Liebe, die bis zur Torheit des Kreuzes geht. Er vertraut unseren schwachen Geistern, unseren schwachen Händen seine Wahrheit an. Das Geheimnis des Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Geheimnis des Gottes, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Soweit Benedikt XVI. Wenn wir das so betrachten, dann können wir auch überhaupt ganz neu an das Wort Gottes, an die Heilige Schrift herangehen. Es ist nicht irgendein Informationsbuch, das uns gegeben wird, um über die letzten Geheimnisse der Welt Bescheid zu wissen, sondern es ist persönliche Mitteilung, es ist freundschaftliche Mitteilung, es ist Gott, der uns einlädt in seine Freundschaft. So beginnt ja oft Freundschaft, dass der eine den ersten Schritt tut, dass der eine es wagt, sich dem anderen anzuvertrauen, etwas Persönliches von ihm zu erzählen, eröffnet sich ihm, und das führt dann im Idealfall dazu, dass auch der andere, wenn er eben eine Freundschaft leben möchte, sich ebenfalls öffnet, ebenfalls sich mitteilt. So entsteht Kommunikation, letztlich eine Kommunion, eine Gemeinschaft der Herzen. Und so geschieht auch Freundschaft Gottes mit uns. Er spricht zu uns, und eben am tiefsten, am deutlichsten in Jesus. Er zeigt sich uns ganz, wie er ist, vertraut sich uns an. Und an uns ist es, dieses sein Wort so zu lesen, so zu verstehen. So hat es auch das Zweite Vatikanische Konzil definiert in der Konstitution Dei Verbum über das Wort Gottes. Da heißt es, Gott spricht die Menschen an wie Freunde und lädt sie in die Gemeinschaft mit ihm ein. Dei Verbum 2. Ich denke, wenn wir die Heilige Schrift so betrachten, so lesen, dann eröffnet sie uns wirklich einen ganz neuen Zugang. Und ja, dann ist das Lesen des Wortes Gottes wirklich ein Weg in die Freundschaft, in die persönliche Beziehung mit ihm. Noch ein weiteres Element dieser Freundschaftsrede Jesu im Neuen Testament. Ein Wort ist nämlich hier auch von besonderer Bedeutung. Im Griechischen heißt es das Wort Paresia. Im Deutschen übersetzt man das vielleicht am besten mit freimütiger Rede. Die sogenannte Paresia war nämlich in der antiken Freundschaftsphilosophie auch ein Merkmal der Freundschaft. Das heißt, Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Freunde freimütig miteinander reden. Der eine sagt dem anderen die Meinung, und vor allem eben dann, wenn es um etwas Wichtiges geht, wenn man vielleicht dem Freunde manchmal auch eine unangenehme Wahrheit sagen muss, dann ist es Zeichen echter Freundschaft, nicht sich zurückzuhalten oder Angst zu haben, sondern freimütig zu reden. Das heißt Paresia. Im Gegensatz zu jemandem, der mich entweder nicht interessiert oder vor dem ich gar Angst habe, da werde ich schweigen, da werde ich nicht reden. Dieses Wort Paresia kommt nun tatsächlich öfters auch im Evangelium vor, und zwar an wichtigen Stellen. Zum Beispiel in der Passionsgeschichte nach Johannes. Im Verhör mit Pilatus sagt Jesus, Johannes 18, 20, ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Was Jesus hier sagt, ist wichtig, denn damit sagt er auch, Jesus hat nicht sich nur ein paar Freunde besucht, mit denen er einen Freundeskreis gebildet hat und Schluss, sondern er hat das, was er vom Vater gehört hat, eben wirklich allen gesagt. Und das heißt auch, er macht sein Freundschaftsangebot an alle Menschen. Das ist gerade im antiken Kulturraum eigentlich etwas, was etwas Besonderes ist, weil es bricht mit dem rein traditionellen Freundschaftsbegriff. Es gehörte ganz selbstverständlich dazu, dass Freundschaft für den antiken Menschen sich beschränkte, oft nur auf eine einzige Zweierbeziehung oder zumindest auf einen kleinen Kreis von Menschen. Ja, zumindest die meisten Philosophenschulen, auch Aristoteles sagt, man kann gar nicht mit so vielen Leuten befreundet sein, sondern ja, man erwählt einige und die anderen gehören eben nicht dazu. Bei Jesus sehen wir, dass er das bewusst weit sprengt. Wir sehen ja das auch in anderen Worten, wenn er beispielsweise sagt, wenn ihr nur die einladet, die euch einladen, was habt ihr da getan? Wenn ihr ein Mahl gebt, dann ladet alle ein, die, vor allem auch die Lahmen, die Armen, die Krüppel, die Sünder. Das heißt, Jesus hat eine offene, eine einladende, eine von der Agape Gottes geprägte, geweitete Freundschaft gelebt und gepredigt und nie eine exklusive Freundschaft, die nur auf einen eng umgrenzten Raum von Menschen beschränkt war. Das heißt, Jesus bietet tatsächlich allen Menschen, er bietet uns allen seine Freundschaft an. Freilich, wenn man diesem Begriff der Parisier, der freimütigen Rede Jesu im Evangelium ein wenig weiter nachgeht, dann sehen wir schon, dass es gewisse Stufen gibt, so könnten wir sagen. Jesus redet zu allen Menschen, aber zum Volk redet er oft nur in Gleichnissen, wie zum Beispiel im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und dann redet er danach, aber nur vor den Jüngern, offen und unverhüllt. Das heißt dann, Johannes 16, 29 beispielsweise, nicht mehr in Gleichnissen, sondern en parousia, also offen. Ich denke, das spricht nicht gegen die Universalität der Freundschaft Jesu, aber das zeigt, dass er sich denen, die sich ihm öffnen und ihm nachfolgen, noch in höherem Maße mitteilen kann als den anderen. Und ich denke, so können wir auch die Erwählung Jesu der 12 verstehen. Er wollte sich nicht nur auf diese 12 beschränken, aber ihnen offenbart er sich tatsächlich noch ja, in höherem Maße, er vertraut sich ihnen vielleicht noch mehr an, damit dann sie wieder hinausgehen können, um zu verkünden. Jesus wartet also auch auf unsere Antwort, auf unsere Offenheit, um sich dann noch mehr mitteilen zu können und um uns dann auch, wie die Apostel, hinaussenden zu können. Wir sehen dann, dass innerhalb des Zwölferkreises es tatsächlich auch nochmal, wenn man so möchte, nochmal innere Kreise gibt. Also beispielsweise, wenn Jesus auf den Berg der Verklärung geht oder Jesus im Garten Gethsemane, da hat er nicht alle 12 Apostel mitgenommen, sondern nur 3. Petrus, Johannes und Jakobus. Und so überliefert es uns vor allem auch das Johannesevangelium, einer der Apostel war der Jünger, den Jesus besonders liebte. Nach der Tradition der Jünger Johannes, ihm vertraut Jesus den Namen des Verräters an. Diese Szene ist auch sprechend. Petrus, er spürt genau, dass in seinem Verhältnis zu Jesus noch nicht diese große Nähe und Vertrautheit da ist, dass er selber Jesus fragen kann nach dem Verräter in der Stunde des letzten Abendmahls. Und deswegen sagt er, Johannes, er möge doch den Meister fragen, wer es sei, der ihn verrate. Hier sieht man auch dieses besondere Vertrauensverhältnis zwischen Johannes und Jesus. Und nicht zuletzt der letzte Vertrauensakt Jesus sozusagen am Kreuz. Jesus vertraut seinem Lieblingsjünger seine Mutter an. Ja, sicherlich die wertvollste, menschliche, wichtigste Person, die er auf Erden hatte. Also wir sehen, man könnte es so sagen, wie jetzt Florenzki gesagt hat, die Beziehungen Jesus, sie sind in konzentrischen Kreisen aufgebaut. Er hat einen Lieblingsjünger, er hat diese Dreiergruppe von Jüngern, denen er auch besonders viel anvertraut. Er hat den Zwölferkreis und er hat dann die große Menge, die ihm nachfolgt. Und auch wenn er sich nicht jedem in der gleichen Art und Weise anvertraut, so geht es ihm doch immer darum, eine offene Freundschaft zu leben. Wenn er mit Einzelnen eine besondere Beziehung lebt, dann ist das auch nie exklusiv, sondern Jesus hat immer im Blick diese große Freundschaft mit allen. Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich möchte jetzt noch ein wenig nachdenken, wie geht es oder warum vertraut man eigentlich? Warum? Woran, an welchem Kriterium machen wir es fest, dass wir jemandem unser Vertrauen schenken und dass wir dann jemanden auch zur Freundschaft erwählen und uns ihm anvertrauen? Die Philosophen haben auf diese Freunde gesagt, das, was den Freund vertrauenswürdig macht, das ist die Tugendhaftigkeit des Freundes. Das heißt, man könnte einfach sagen, ihr Gutsein, dass die Freunde gute Menschen sind, dass sie ausgerichtet sind auf das Gute. Und das hat die Antike mit dem Begriff Tugend, Arete oder lateinisch Virtus bezeichnet. Nur wenn ich eben von diesem Gutsein des Freundes überzeugt bin, werde ich ihm vertrauen und werde ich ihm sogar dann vertrauen, wenn andere ihn vielleicht schlecht machen oder verleumden. Aristoteles schreibt, keine andere als die Freundschaft der Guten hält der Verleumdung stand. Denn man hört nicht leicht auf ein Gerede über einen Freund, den man in langen Jahren selbst erprobt hat. Unter den Guten gilt, ich vertraue ihm, nie würde er mir Unrecht tun. Während es bei anderen Freundschaftsformen ohne weiteres zu solchen Störungen kommen kann. Das heißt, das Vertrauen in die Freunde bedeutet, ich bin überzeugt, dass sie in ihrem Herzen gut sind. Und dieses Vertrauen, das werde ich mir nicht so leicht erschüttern lassen, auch wenn andere vielleicht schlecht von dem Freund reden. In der alttestamentlichen Weisheitsliteratur, da spiegelt sich auch etwas von diesem, ja, wie gesagt, allgemein verbreiteten, ursprünglich aus der griechischen Philosophie herkommenden Freundschaftsbegriff. Im Buch Jesus Sirach, Kapitel 19, Vers 15 heißt es beispielsweise, stell den Freund zur Rede, denn es gibt oft Verleumdung. Trau nicht jedem Wort. Also eine schöne Lebensweisheit, dass wenn es Anlass gibt zur Verwirrung oder wenn dir etwas erzählt wird, was nicht zur Freundschaft passt, dann trau nicht gleich jedem Wort, sondern rede mit dem Freund selbst. Warum dieser Ausflug zurück in die hellenistische Freundschaftsphilosophie? Weil von daher auch zu sehen ist, warum in der Beziehung Jesu zu seinen Aposteln der Verrat des Judas so schwerwiegend war. Schon im Alten Testament war klar, ein Geheimnis zu verraten, das ist eigentlich mit das Schlimmste, was in einer Freundschaft geschehen kann. Auch das finden wir im Buch Jesus Sirach, Kapitel 22. Da heißt es, hast du einen Freund, plaudere von ihm nichts aus, sonst wird sich jeder, der dich hört, vor dir hüten. Oder dann nochmal ähnlich im Kapitel 27 des Buches Jesus Sirach. Liebe den Freund und sei ihm treu. Hast du aber seine Geheimnisse verraten, brauchst du ihm nicht mehr nachzugeben. Lauf ihm nicht nach, denn er ist schon zu weit. Wie eine Gazelle aus der Schlinge ist er entflohen. Eine Wunde lässt sich verbinden, ein Streit beilegen, doch wer ein Geheimnis verrät, hat keine Hoffnung. Ja, ich denke, auch vor diesem Hintergrund verstehen wir tatsächlich, wie schwerwiegend der Verrat des Judas war. Judas war nicht irgendein Jünger, sondern eben gerade einer der 12, einer von denen, denen sich Jesus in ganz besonderer Weise anvertraut hat, denen er vielleicht noch mehr seiner innersten Geheimnisse mitgeteilt hat. Und ja, dieser Judas, er verrät ihn nicht nur an die hohen Priester, er liefert ihn sogar aus. Was heißt das nun alles für uns? Wir haben gesehen, von Jesus her besteht das Freundschaftsangebot Er hat es damals schon allen anvertraut und wir können uns selbst letztlich erkennen, indem Jünger, den Jesus liebte, jeder von uns darf sich identifizieren mit diesem Jünger, den Jesus liebte, denn für alle hat er sich am Kreuz dahingegeben. Das heißt, Jesus, er möchte mit uns eine Freundschaft leben. Er vertraut sich uns an. Er schenkt uns immer neu, wie Papst Benedikt sagt, sein Wort, indem er uns seine Geheimnisse mitteilt. Er schenkt sich uns selbst in die Hand. In der Eucharistie gibt er sich in unsere Hand und vertraut sich uns an. Die Frage ist, wie gehen wir um mit seinem Vertrauen? Wie gehen wir um mit seinem Freundschaftsangebot? Genauso fragt auch der Papst in dieser einen Predigt, wo er am Schluss sagt, er hat uns zu seinen Freunden gemacht. Und wie antworten wir? Ja, wie können wir antworten auf das Vertrauen Jesu? Fragen wir zunächst, wie antwortet in einer normalen Freundschaft ein Freund auf das Vertrauen des anderen? Wir haben schon gesagt, oft funktioniert Freundschaft so. Der eine ja, entschließt sich zu diesem, hat Mut, sich irgendwie zu öffnen, auf den anderen zuzugehen, sich ihm mitzuteilen. Und die Antwort der Freundschaft, wenn denn ein Interesse an dieser Freundschaft da ist, sie besteht dann eben darin, dass auch der andere diesen Schritt tut, dass auch der andere sich öffnet, dass auch der andere Vertrauen fasst und sich mitteilt. Und genau das gilt auch für unsere Freundschaft mit Jesus. Er vertraut sich uns an und er wartet auf unser Vertrauen. Er bittet um unser Vertrauen. So können wir das Wort Jesu, das ja auch im Kontext des letzten Abendmahls überliefert wird, verstehen aus Johannes 14,1. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das griechische Wort für Glauben ist Theuen, hat eine sehr große Nähe auch zum deutschen Wort Vertrauen. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich, so könnten wir genauso übersetzen. Tatsächlich, Jesus spricht es direkt aus. Er verlangt nach unserem Vertrauen, er wünscht unser Vertrauen, er sehnt sich nach unserem Vertrauen. Viele Heilige haben das auch aus ihrer Beziehung mit Jesus heraus noch ganz, ganz tief, ganz deutlich verstanden und auch uns nahe zu bringen versucht, dass Jesus tatsächlich nicht so, sich nach diesem Vertrauen sehnt. Beispielsweise die heilige Schwester Faustina Kowalska, sie sagt, nichts verletzt Jesus mehr als das mangelnde Vertrauen. Sie sagt, das ist sogar nicht die Sünde, die wir begehen, ist das Schlimmste, sondern dass wir danach nicht vertrauen auf seine Barmherzigkeit. Es ist vielleicht erstaunlich, das so zu hören. Und dennoch, ich denke, teilweise können wir es sogar nachvollziehen aus unserem menschlichen Erleben. Denken wir beispielsweise an Eltern, die ihr Kind sehr lieben und das kleine Kind macht aus Versehen oder vielleicht sogar mit Absicht irgendeine Sache kaputt. Das ist natürlich etwas, was in sich nicht erfreulich ist, aber wenn die Eltern ihr Kind lieben, dann werden sie auch über so etwas hinwegsehen können und werden sich denken können, es ist nicht das Schlimmste in der Welt. Wenn aber das Kind dann Angst hat vor den Eltern, wenn es die Eltern anlügt und sagt, nein, nein, ich war es nicht, ich habe es nicht kaputt gemacht, dann wird das etwas sein, was die Eltern noch viel mehr verletzt, als nur, dass irgendwie ein Teller oder etwas anderes kaputt gegangen ist. Und so ähnlich wird es auch sein in unserem Verhältnis mit Gott. Es sind nicht unbedingt die Fehler, die Sünden, die wir begehen, die das Schlimmste sind, sondern dass wir danach nicht vertrauen, dass wir danach nicht einfach zu Gott zurückkehren. Die heilige Therese von Lisieux, sie hat das jetzt in positiver Weise umformuliert. Sie geht auch aus von einer menschlichen Erfahrung, die sie gemacht hat, von einer Begebenheit, die ihr passiert ist, wo ihr eben etwas kaputt gegangen ist und ihr Vater ist noch nicht zu Hause und sobald er kommt, fällt sie weinend in seine Arme und gesteht ihm ihren Fehler und natürlich, der Vater kann sie in diesem Moment gar nicht schimpfen und Therese sagt, ja, genauso ist es mit unserer Beziehung zu Gott, genauso sollen wir uns ihm anvertrauen, auch dann, wenn wir gesündigt haben, wenn wir nur im Vertrauen ihm gegenüber bleiben, dann ist die Beziehung mit ihm eben nicht zerstört. Das ist das Wesentliche. Und darin liegt auch die Tragik des Judas. Vielleicht ist auch bei ihm nicht der Verrat selbst das Schlimmste, obwohl es natürlich ein schwerwiegender Verstoß gegen die Freundschaft, gegen die Liebe zu Jesus ist. Vielleicht wiegt noch schwerer, dass er danach nicht geschafft hat, zu vertrauen auf die Vergebung Jesu. Eine andere Zeugin des Glaubens, die uns auch die viel über die Freundschaft mit Jesus lehrt, ist die heilige Gertrud von Helfter. In ihren Aufzeichnungen schreibt sie auch viel über ihren persönlichen Umgang mit Jesus und über die Art und Weise, wie wir die Freundschaft mit ihm leben können. Und sie formuliert es jetzt genau umgekehrt wie Schwester Faustina. Sie sagt, nichts freut Jesus mehr, als wenn wir ihm vertrauen. Wörtlich schreibt sie, oder umgekehrt, es ist ein Wort, das Jesus ihr sagt in einem dieser mystischen Dialoge. Einer der Blicke, die mein Herz berühren, ist das sichere Vertrauen, das jeder zu mir haben muss. Er soll vertrauen, dass ich ihm wirklich in allem treu zur Seite stehen kann und will. Solches Vertrauen rührt meine helfende Liebe mit solcher Kraft an, dass ich ihm meine Hilfe auf keinen Fall versagen kann. Soweit Jesus an Gertrud von Helfter. Also man kann es so oder so wenden. Wenn wir Jesus nicht vertrauen, dann verletzt es ihn. Wenn wir ihm vertrauen, dann ist es eine große Freude für ihn. Das Vertrauen auf den Herrn, das ermöglicht, ihm uns zu beschenken. Wir haben gesagt, das Vertrauen ist ein Element in der Freundschaftsbeziehung zu Jesus, natürlich neben anderen Elementen, wie beispielsweise der freundschaftlichen Liebe. Und dennoch gehören immer diese Freundschaftselemente auch zusammen. Ja, wenn das eine aufhört, dann schwindet auch das andere. Ein weiterer mittelalterlicher Mystiker, der viel über die Freundschaft zu Jesus geschrieben hat, ist Ramon Llull. Oder auch hier genannt wird es Raimundus Lullus. Von Johannes Paul II. Wurde er selig gesprochen. Er hat ein Buch geschrieben, das nannte er das Buch vom Freunde und vom Geliebten. Ein ganz außergewöhnliches Buch, gerade für diese Zeit des Mittelalters. Das eigentlich, man könnte sagen, das erste eigentliche Buch über die Freundschaft mit Jesus. Und in diesem Buch, das ja aus so kurzen Aphorismen besteht, in diesem Buch heißt dann eine kleine Passage: Der Freund zweifelte, ob sein Geliebter ihm beistehen würde in größter Not. Wobei der Freund hier immer für den Menschen steht und der Geliebte für Jesus. Der Freund zweifelte, ob sein Geliebter ihm beistehen würde in größter Not. Da nahm der Geliebte seinem Freund die Liebe. Das heißt, in dem Moment des Zweifels, wo das Vertrauen schwindet, da schwindet dann eben auch die Liebe. Aber dieser Zusammenhang zwischen Liebe und Vertrauen gilt eben auch umgekehrt. In einem weiteren Aphorismus, in einem weiteren kleinen Vers dieses Buches heißt es: So sehr liebte der Freund seinen Geliebten, dass er alles glaubte, was dieser ihm sagte. Je mehr wir Gott lieben, umso mehr können wir ihm auch vertrauen und glauben. Je mehr wir ihm glauben, umso mehr werden wir wachsen in der Liebe. Also es gibt diese Wechselbeziehung. Natürlich gibt es in der Freundschaftsbeziehung zu Jesus und gerade in dem Vertrauen, das zu dieser Freundschaftsbeziehung gehört, natürlich ist das nicht immer so einfach. Es gibt die Versuchung zu zweifeln, auch die Versuchung, das Vertrauen aufzugeben. Diese Versuchung gibt es natürlich dann, gerade dann, ja, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vielleicht erhofft oder erwartet habe, wenn ich um etwas gebeten habe und Gott hat zumindest scheinbar mich nicht erhört. Diese Versuchung gibt es natürlich vor allem im Leiden. Gerade dann ist es eben nicht einfach zu vertrauen, dass der Gott mich liebt und dass er wirklich immer bei mir ist. Und Daher ist, so sagt es auch schon Paulus, daher ist das Vertrauen besonders gefragt in diesen Situationen des Leidens. Im 2. Timotheusbrief 1,12 heißt es, darum muss ich dies alles erdulden. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jedem Tag zu bewahren. Also Paulus ist in einer Situation des Leidens. Er sagt, ich muss dies alles erdulden. Aber er sagt gleichzeitig, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Oder könnten auch sagen, wem ich Vertrauen geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jedem Tag zu bewahren. Also diese Situationen des Leidens, sie sind im Grunde der Moment auch der Erprobung. Und nicht umsonst nennen wir manchmal das Leiden, das über uns kommen kann, auch sagen, es ist eine Prüfung. Auch wenn man vielleicht natürlich damit nicht alles Leiden erklären kann, so steckt da doch etwas Wahres drin. In jedem Leiden steckt eine solche Prüfung, ob wir Gott wirklich vertrauen. Ob wir vertrauen, dass er wohl ein solches Leiden über uns gekommen ist, obwohl Dinge anders laufen, als wir gedacht haben, dass er trotzdem da ist, dass er trotzdem uns liebt, dass er trotzdem unser Freund ist. Ein protestantischer Autor des 17. Jahrhunderts, er denkt auch über diese Zusammenhänge nach und er sagt, auch unter Freunden, in der menschlichen Freundschaftsbeziehung ist es so, man soll einander vertrauen und nicht leicht glauben, wenn der andere etwas, vom anderen etwas Schlechtes erzählt wird. Und er sagt, genau das sollen wir auch auf die Christusfreundschaft übertragen. Wörtlich schreibt er, wir sollen gegen Christus nicht misstrauisch sein. Das heißt, wir sollen an Christi Wort und Werk keinen Anstoß nehmen, auch wenn wir es nicht verstehen können. Da Christus im Kreuz bisweilen mit der Hilfe zögert, sollen wir deshalb doch nicht schlecht von ihm denken, sondern seine Wesensart kennenlernen und verstehen, dass er uns manchmal warten lässt. Also die Frage ist, wie denken wir von Gott, gerade dann, wenn wir solche Zeiten durchleben? Die Versuchung ist zu denken, ja, er hat mich vergessen, er denkt nicht an mich, letztlich ein Zweifel an seiner Liebe. Gerade dann, ja, vielleicht verstehen wir nicht, warum das so ist, warum Gott uns manchmal warten lässt. Manchmal verstehen wir im Nachhinein, vielleicht auch nicht immer, aber manchmal eben doch. Wichtig ist, in diesen Momenten, genau in diesen Momenten, das Vertrauen in die Freundschaftsliebe des Herrn nicht zu verlieren. Die Frage ist natürlich dann, wie kann das gelingen? Wie kann es gelingen, gerade auch in so Momenten der Schwierigkeit, der Prüfung, doch das Vertrauen in Jesus zu behalten? Johannes Chrysostomus, der auch sehr viel über die Freundschaft mit Jesus geschrieben hat, er rät einfach immer neu das zu betrachten, was Jesus für uns getan hat. Das stärkt unser Vertrauen auf ihn. Wörtlich schreibt oder sagt Johannes Chrysostomus in einer Predigt, er lässt Jesus wörtlich seine Zuhörer ansprechen. Er sagt, ebenso bin ich dir Freund und Bruder. Alles bin ich dir. Du musst mir nur Vertrauen entgegenbringen. Deinetwegen bin ich arm geworden, deinetwegen ohne Heim, deinetwegen gekreuzigt, deinetwegen begraben worden. Droben bin ich dein Anwalt beim Vater, hier auf Erden bin ich der Gesandte des Vaters an dich. Du bist mir alles, Bruder, Miterbe, Freund. Was willst du noch mehr? So lässt Johannes Chrysostomus Jesus sprechen. In der Tat, wenn wir sehen, was Jesus alles für uns getan hat, wenn wir das wirklich betrachten, meditieren, dann stärkt uns das einfach, dass wir auf seine Liebe vertrauen, dass sie immer da ist, dass sie da ist, eben besonders in unseren schweren Momenten, dass sie da ist, auch wenn wir sie nicht spüren. Das wäre jetzt schon mal das Wesentliche gewesen, wie sieht unsere Antwort aus auf das Vertrauen Jesu, dass wir ihm Vertrauen entgegenbringen. Die geistlichen Autoren haben auch noch weitere Elemente gefunden, herausgearbeitet, wie wir auf das Vertrauen Jesu antworten können. Nämlich auch dadurch, dass wir mit dem, was Jesus uns anvertraut, verantwortungsvoll umgehen. Das ist ein Prediger des Mittelalters, damals war er sehr bekannt, heute kennt ihn kaum noch jemand, Servus Sanctus von Faenza heißt er. Er hat viel über die Freundschaft gepredigt, das war eines seiner Lieblingsthemen, und er hat als Beispiel genommen eben Jesus, der seinem Freund Johannes seine eigene Mutter anvertraut hat. Und er sagt, auch im übertragenen Sinn ist es so, Jesus vertraut uns viel an. Er vertraut uns ja Gaben an, Gnaden, er lässt uns Dinge erkennen, er gibt uns Talente und Gaben. Und Zeichen der Freundschaft ist es dann auch, dass wir mit diesen Dingen, die Jesus uns anvertraut, gut umgehen, dass wir sie gut nützen. Und er schreibt dann ein bisschen mit Wehmut auf die heutige Zeit blickend, sagt er, wen gibt es heute noch, der Gnade oder Wissen, das ihm gegeben wird, gut bewahrt? Also auch so können wir die Freundschaft als Erwiderung des Vertrauens Jesu verstehen, dass wir ja einfach das damit gut umgehen, das gut einsetzen, was Jesus uns anvertraut. In diesem Sinn hat vielleicht Jesus auch gesagt, wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel verlangt. Und noch ein letzter Aspekt möchte ich erwähnen, den wir auch finden bei Gertrud von Helfter. Sie sagt, das Vertrauen, das ist etwas, was ja auch in menschlichen Beziehungen schon erstmal erprobt wird. Man vertraut sich dem anderen nicht gleich an, sondern man prüft ihn zuerst, ob man sich ihm anvertrauen kann. Und sie sagt, das geschieht auch in unserer Freundschaftsbeziehung mit Jesus. Sie hat es konkret so erlebt, dass der Herr sie etwas gebeten hat, und zwar um Dinge, wo sie dann auch Ja gesagt hat, aber Dinge, die sich dann später gar nicht realisieren. Und sie fragt dann Jesus, aber Herr, warum bittest du mich, das zu tun oder das zu probieren, wenn das später gar nicht funktioniert, wenn es gar nicht gelingt? Und der Herr antwortet ihr, dass es ihm auch gar nicht um diese Sache an sich ging, sondern dass es sich hier nur um eine Erprobung ihrer Treue gehandelt habe und dass es ihm genügt hat, die Bereitschaft ihres Willens zu sehen. Also, vielleicht lässt sich das auch manchmal auf einiges übertragen, was wir leben. Es kommt nicht darauf an, dass alles gelingt, was wir unternehmen, sondern ja, dass wir dem Herrn vertrauen und das, was wir von ihm her erkennen, einfach umzusetzen versuchen. Ich möchte diesen Vortrag schließen mit einem Gebet, und zwar mit einem Gebet des heiligen Claude Lacolombière. Er war auch jemand, der viel geschrieben hat, viel nachgedacht hat über die Freundschaft mit Jesus, und er hat ein ganz berühmtes Gebet geschrieben, den sogenannten Akt des Vertrauens, wo sich entschließt, ein für alle Mal Jesus zu vertrauen und so auch die Freundschaft mit ihm zu leben. Er betet: Mein Gott, ich bin so überzeugt, dass du über die wachst, die alles von dir erhoffen, und dass es denen an nichts fehlt, die von dir alles erwarten, dass ich mich entschieden habe, von jetzt an ohne jede Sorge zu leben und alles, was mich beunruhigt, dir abzugeben. Die Menschen mögen mich meiner Güte und meiner Ehre berauben. Krankheiten können mir die Kraft und die Mittel nehmen, dir zu dienen. Ich könnte sogar deine Gnade verlieren durch die Sünde. Aber niemals werde ich meine Hoffnung auf deine Barmherzigkeit verlieren. Du weißt nur zu gut, wie schwach und wankelmütig ich bin. Ich weiß, wie auch Versuchungen gefestigte Tugenden erschüttern können. Aber das kann mich nicht erschrecken, solange ich hoffe und vertraue. Ich vertraue, dass du mich immer liebst und dass auch ich dich alle Zeit lieben werde. Und um meine Hoffnung so weit zu tragen, wie sie nur reichen kann, ich erhoffe dich von dir selbst, o mein Schöpfer, in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Freundschaft mit Jesus, heute der zweite Teil, der wesentlich um das Vertrauen ging. Bei uns zu Gast Kaplan Dr. Andreas Schmidt aus Altötting. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 96 75 120. Wenn Sie von Südtirol aus anrufen 0049, dann die 8323 0176 75 120. Das gilt natürlich aus jedem anderen Land außerhalb von Deutschland auch. Das ist die Nummer vom CD-Dienst oder für diejenigen, die Internetzugang haben. Sie können direkt auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Herr Kaplan, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten, dass wir auch immer mehr in diesem Vertrauen wachsen können.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch alle und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der uns seine Freundschaft anbietet. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen auch. Auf Wiedersehen, liebe Hörer.
Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören, sagt auch Marion Kuhl.